Kapitel 4 Das Licht des Mitgefühls. Das Licht des Mitgefühls, das vom Buddhismus ausgeht, war nun im Begriff, die Wolkenkratzer von New York anzustrahlen, der größten Stadt der Vereinigten Staaten. Shinichi Yamamotos Flug von Toronto landete kurz nach 14 Uhr in Idlewild, dem internationalen Flughafen von New York, heute der John F. Kennedy Airport. Shinichis Gruppe hatte sich um gut 2,5 Stunden verspätet. Trotzdem waren über 10 Soka Gakkai-Mitglieder anwesend und begrüßten sie mit dem Lied Ifu Dodo no Uta, das Lied der unbezwingbaren Würde. Während die Mitglieder zum Willkommen applaudierten, überreichte ein etwa 4 oder 5 Jahre altes Mädchen Shinichi einen Blumenstrauß. New York machte seinem Ruf als Wirtschaftszentrum der Welt alle Ehre. Es strotzte vor Energie und Aktivität. Shinichi betrachtete bewundernd die Wolkenkratzer-Kulisse mit dem Empire State Building, das alle anderen Gebäude überragte. Das Hotel, in dem die Gruppe wohnte, befand sich in Manhattan an der Kreuzung Broadway und 34th Street. Das Summen des unaufhörlich fließenden Verkehrs war auch noch in Shinichis Zimmer im 19. Stock zu hören. Wenn er die Augen schloss, klang es wie das Brausen des Meeres oder die Jubelrufe einer großen Menschenmenge. Er stellte sich im Geiste die Samurai der ersten japanischen Delegation in die Vereinigten Staaten vor, die 100 Jahre zuvor den Broadway hinab paradiert waren. Nachdem man die Ratifizierungsurkunden für den japanisch-amerikanischen Freundschafts- und Handelsvertrag in Washington ausgetauscht hatte, hatte die damalige Delegation New York besucht, wo ihr von den Bürgern ein großartiges Willkommen bereitet wurde. In Kutschen war die Delegation den Broadway hinuntergefahren, begleitet von einer 7.000 Mann starken Ehrenformation. Auf den Bürgersteigen hatten sich Zehntausende versammelt. Ihr Jubel stieg in den Himmel hinauf. Ein Augenzeuge dieser Parade, der Dichter Walt Whitman, pries sie in Versform als Begegnung eines jungen und freien Amerika mit der alten, allumfassenden Mutter Asien. Über das westliche Meer kommen sie von Nippon hierher, höflich, sie, die Gesandten mit sonnengebräunten Wangen und in 2 Schwertern. An ihren offenen Landauern lehnen sie sich zurück, mit Bärenschädeln unbewegt. Whitman hatte den großen Traum gehegt, dass Amerika durch diese Begegnung mit dem Osten etwas bekommen würde, was ihm fehlte, und dadurch ganz und vollständig werden würde. Nun, 100 Jahre später tat Shinichi auf dem Broadway seinen ersten Schritt als Gesandter des Buddhismus aus dem Osten. Im krassen Gegensatz zu der damaligen begeisterten Menge trafen Shinichi und seine Begleiter nur auf eine Handvoll Mitglieder. Doch Shinichi war entschlossen, mit seinem Besuch den wahren Austausch zwischen Amerika und der allumfassenden Philosophie des Ostens wie eine Morgendämmerung anbrechen zu lassen und dabei jene Verschmelzung herbeizuführen, die sich Walt Whitman so sehr herbeigesehnt hatte. Am nächsten Morgen, dem 14. Oktober, besichtigte die Gruppe den Hauptsitz der Vereinten Nationen. Die 15. UN-Vollversammlung, die am 20. September begonnen hatte, tagte gerade. 10 Staatsoberhäupter, 13 Premierminister und 57 Außenminister nahmen daran teil, darunter als Führer des östlichen und des westlichen Blocks Nikita Khrushchev, Ministerpräsident der Sowjetunion und der Präsident der Vereinigten Staaten Dwight D. Eisenhower. Die Anwesenheit solch mächtiger Staatsmänner machte die Sitzung zu einem Gipfeltreffen und entsprach dem Ziel der UN, als Parlament der Menschheit zu dienen. Während der Sitzungsperiode wurden 17 Staaten, darunter Kamerun, Togo und Madagaskar, als neue Mitglieder in die Vereinigten Nationen aufgenommen. Mit Ausnahme Zyperns handelte es sich bei all diesen Ländern um afrikanische Staaten, die erst kurz zuvor ihre Unabhängigkeit erlangt hatten. Die Mitgliederzahl der UN wuchs dadurch auf 99 Nationen, von denen 45 zum asiatisch-afrikanischen Block gehörten. Dies bedeutete eine große Veränderung der weltpolitischen Landschaft, denn es verlieh den Mitgliedern des asiatisch-afrikanischen Blocks stärkeren Einfluss bei den Beratungen in der Vollversammlung. Nun zeichnete sich die Vollversammlung des Jahres 1960 zwar durch die Zunahme der UN-Mitgliederzahl und die Teilnahme vieler Staatsführer der Welt aus, andererseits aber auch durch hitzige Debatten. Ein Symptom dafür, dass sich die Kluft zwischen Ost und West erneut vertieft hatte. Die angespannte Atmosphäre der Vollversammlung wurde nach der Rede Chruschtschews am 23. September, dem zweiten Tag der allgemeinen Aussprache, besonders deutlich. Nach der Begrüßung der in die Vereinten Nationen neu aufgenommenen afrikanischen Staaten lancierte Chruschtschew eine scharfe Kritik gegen die Vereinigten Staaten. Er verwies auf die Spionageflüge des amerikanischen U-2-Aufklärungsflugzeugs über sowjetisches Territorium, die zuvor im selben Jahr stattgefunden hatten, und kritisierte mit scharfen Worten die USA, weil sie die internationale Entspannung behinderten. Außerdem forderte er plötzlich eine sofortige und vollständige Abschaffung des Kolonialismus. Der sowjetische Ministerpräsident richtete seinen Angriff auch auf UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld, da bisher alle Generalsekretäre dieser Welt Institutionen von westlich orientierten Kandidaten gestellt worden seien. Er schlug einen Plan zur Neuordnung der Vereinten Nationen vor, der die Abschaffung dieses Amtes zugunsten eines Dreier-Exekutivrats vorsah, der jeweils aus einem Vertreter der Westmächte, des sozialistischen Blocks und der bündnisfreien Staaten bestehen sollte. Diese Hardliner-Vorschläge trafen auf eine Atmosphäre, in der sich das Misstrauen zwischen Ost und West bereits vertieft hatte. Für die Länder des Westens waren sie in allen Einzelheiten völlig unannehmbar. Sie erschienen ihnen wie eine bewusste Provokation. Insbesondere die Idee, das Amt des Generalsekretärs zu streichen, wurde im Westen als direkte Kampfansage an die Vereinten Nationen gewertet. Anders als auf den Vollversammlungen der Vorjahre, wo die Stimmung eher entspannt gewesen war, war die Sitzungsperiode des Jahres 1960 durch Turbulenzen und Zwietracht gekennzeichnet. Als Dag Hammarskjöld zu verstehen gab, dass er den Rücktrittsforderungen nicht nachgeben würde, brachte Chruschtschew seine Unzufriedenheit dadurch zum Ausdruck, dass er laut und heftig auf den Tisch schlug. Von Beginn der Sitzungsperiode an waren die Meinungen darüber geteilt, ob Abrüstungsfragen in den Gremien oder in der Vollversammlung behandelt werden sollten. Als die Sowjetunion darauf bestand, das Thema in der Vollversammlung aufzugreifen, wurde dies von den westlichen Ländern mit der Begründung abgelehnt, die sowjetische Forderung diene lediglich Propagandazwecken. Vom Rednerpult aus startete der sowjetische Ministerpräsident Chruschtschew mit beiden Armen gestikulierend einen verbalen Gegenangriff. Es ginge darum, ob die Abrüstung nun ernsthaft verfolgt werde oder nicht. Wenn der Westen wirklich einen Rüstungswettlauf mit der Sowjetunion wolle, meinte er, dann könne er ihn haben. Sowjetische Raketen könnten jeden Punkt auf der Erde und gar im Weltraum erreichen. Chruschtschew deutete damit an, dass eine Fortsetzung dieser Situation schreckliche Folgen nach sich ziehen würde. Die Vertreter der USA und Frankreichs wiesen die Behauptungen des Sowjetführers ungestüm zurück. Was den Kolonialismus anginge, erklärte der Vertreter Amerikas, so gäbe es viele unfreie Länder in Osteuropa. Die Vertreter des Ostblocks begannen daraufhin alle, auf die Tische zu hämmern. Der Vertreter Rumäniens lief zum Platz des Vorsitzenden hinauf und verstärkte dadurch noch den Tumult. Empört schlug der Vorsitzende mit dem Hammer auf den Tisch und erklärte die Sitzung für unterbrochen. In seiner Wut schlug er den Hammer mit so großer Wucht, dass er zerbrach. Auf der ganzen Welt sehnen sich alle Menschen nach Frieden. Dieser einfache Wunsch der Menschen fand unter den Vertretern der Teilnehmerstaaten auf dieser Vollversammlung niemals wirklich eine Stimme. Stattdessen hallte hohles Geplärre im Saal. Diese Stimmen waren nichts weiter als Sprachrohre rivalisierender Ideologien, weit entfernt von der menschlichen Lebenswirklichkeit. Wenn die Vereinten Nationen wirklich das Parlament der Menschheit sein wollen, müssen sich die Vertreter jedes Landes im Geist der Freundschaft und des Dialogs daran erinnern, dass wir alle derselben Menschheitsfamilie angehören. Shinichi und seine Begleiter besuchten den Hauptsitz der Vereinten Nationen einen Tag, nachdem Chruschtschew nach seinem 25-tägigen Aufenthalt bei den Vereinten Nationen wieder in die Sowjetunion abgereist war. Die Gruppe besuchte sowohl die Gremien als auch die Vollversammlung. Die Lebendigkeit der Vertreter der erst seit kurzem unabhängigen afrikanischen Staaten beeindruckte sie besonders. Diese Länder, die unter Kolonialherrschaft gestanden hatten, sahen sich mit vielen schwierigen Problemen in Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Bildung und Menschenrechten konfrontiert. Doch viele ihrer Spitzenleute waren jung, stolz und voller Energie. Sie hatten nichts von der Arroganz und Cleverness, die man so oft bei den betagten hochrangigen Politikern der Großmächte findet. Shinichi war voller Hoffnung für die Zukunft Afrikas. Dort sah er den Beginn einer neuen Strömung. Er wandte sich zu Eisuke Akizuki und sprach: Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert Afrikas sein. Die Welt sollte dieser jungen Pflanze beim Wachsen helfen. Seine Augen richteten sich auf die ferne Zukunft. Nach dem Besuch im Hauptsitz der Vereinten Nationen fuhr die Gruppe nach New Jersey, wobei Yukiko Nishino, der älteren Schwester von Nagayasu Masaki, eine Versammlung stattfinden sollte. Yukiko war von der Hauptstadt Washington nach New Jersey gezogen. Direkt vor dem Haus begegnete Shinichi Yamamoto einer Frau und einem jungen Mann japanischer Herkunft. Er begrüßte sie höflich und überreichte ihnen seine Visitenkarte. Der junge Mann, der sich als Mitsu Sugihara vorstellte, war Angestellter einer japanischen Handelsfirma und hatte seinen Arbeitsplatz in den Vereinigten Staaten. Auf Yukiko Nishinos Bitte hin hatte er die Frau, die mit einem Universitätsprofessor verheiratet war, zur Versammlung mitgebracht. Die Frau war Mitglied der Sogagakai, Sugihara selbst jedoch nicht. Es zeigte sich also, dass die örtlichen Mitglieder sogar ihre Freunde, die nicht der Sogagakai angehörten, um Unterstützung gebeten hatten, damit die Versammlung ein Erfolg würde. Sie war für 18.30 Uhr angesetzt und in der verbleibenden Zeit sollte ein neuer Bezirk geplant werden. Zusammen mit den Gästen nahmen mehr als 10 Personen an der Versammlung teil. Die meisten Teilnehmer waren Japanerinnen, deren Männer fast alle als Soldaten in der US-Armee dienten und in Japan stationiert gewesen waren. Die Strapazen des Alltagslebens hatten auf den Gesichtern der Mitglieder ihre Spuren hinterlassen. Shinichi sprach mit allen Teilnehmern und erkundigte sich nach ihrem Familienleben. Als Erste antwortete eine Frau mit leiser, dünner Stimme. »Mein Mann ist bei der Armee und in Übersee stationiert. Ich warte zusammen mit meinem Kind auf seine Rückkehr.« »Ich verstehe. Sie vermissen ihn sicherlich sehr. Wenn Ihr Mann zurückkehrt, dann zeigen Sie ihm bitte, wie sehr Sie ihn schätzen. Auch wenn Sie es bis dahin schwer haben werden, so ganz allein, tun Sie bitte Ihr Bestes, damit Ihr Kind ein großartiger junger Mensch wird. Nichts wird Ihren Mann glücklicher machen als die Gewissheit, dass Ihr Kind gesund und stabil aufwächst. Das ist die größte Ermutigung für ihn. Wenn Ihr Mann weiß, dass Sie fröhlich und guter Dinge sind, wird er beruhigt sein und bei der Arbeit seine Fähigkeiten ganz entfalten können. Wenn Ihr Mann dagegen denkt, dass Sie sich einsam und niedergeschlagen fühlen, dann wird er sich Sorgen machen. Es wird ihm unmöglich sein, sich wirklich seiner Arbeit zu widmen. Seien Sie deswegen bitte fröhlicher und lebendiger. Bitte werden Sie so stark, dass Sie ihm schreiben und ihm berichten können, dass es Ihnen gut geht und dass er seinerseits auch sein Bestes tun soll. Nur wenn Sie selbst stark sind, können Sie freundlich und rücksichtsvoll gegenüber anderen sein. Eine Spur von Farbe war in das ernste Gesicht der Frau zurückgekehrt. Shinichi Yamamoto wandte sich dann an die nächste Frau, die ungefähr 30 Jahre alt war. Ihr Haar war ungekämmt und sie wirkte resigniert und gleichgültig, als sei ihr Herz durch ein hoffnungsloses Leben tief traurig geworden. »Welche Art Arbeit hat Ihr Mann?«, fragte Shinichi. »Wenn er überhaupt einmal arbeiten würde«, entgegnete die Frau. »Als er mit dem Militär in Japan stationiert war, erzählte er mir Geschichten, dass ich ein Hausmädchen haben und ein wunderbares Leben führen würde, wenn ich mit ihm nach Amerika ginge. Aber mein Leben hier ist schrecklich. Er trinkt ständig, arbeitet nie und ist gewalttätig. Es ist furchtbar. Eigentlich hat er mich hereingelegt. Sie könnten sagen, dass es meine Schuld ist, wenn ich ihm geglaubt habe. Aber mehr als das, was ich durchgemacht habe, kann ich nicht mehr ertragen.« Während sie sprach, nickten einige der anderen Frauen mitfühlend. Bei jeder Versammlung, an der Shinichi und seine Begleiter in den Vereinigten Staaten teilgenommen hatten, gab es Mitglieder, die sich über ihre Lebensumstände beklagten. Aber diese Frauen hier in New York schienen wirklich besonders zu leiden. Das Gesicht Katsuki Oharas, der Leiterin der Frauenabteilung, war vor Erregung gerötet. Sie fragte die Frau scharf, »Aber Sie machen doch Gongyo, oder? Sie beten zum Gohonzon, nicht wahr?«
»Nein.«
»Was heißt hier nein? Als Sie Mitglied wurden, da hat man Ihnen doch gesagt, wie wichtig es ist, jeden Tag Gongyo zu machen und Daimoku zu chanten, oder?«
»Das hat mir keiner gesagt. Als ich nach Amerika abreiste, sagte mir meine Mutter, »Du gehst in ein Land, das im Krieg der Feind Japans war. Wer weiß, was dir da passieren kann. Am besten empfängst du den Gehorsam und betest zu ihm, wenn du ein Problem hast. Anscheinend hatte in New York noch gar keine Betreuung im Glauben stattgefunden. Bis zur Ankunft Yukiko Nishinos hatte es niemanden gegeben, der eine zentrale Rolle einnahm und um den sich die Mitglieder hätten sammeln können. Nun begann Katsu Kiyohara mit großem Nachdruck zu sprechen. Lassen wir jetzt einmal beiseite, wie es so weit gekommen ist. Um Glück anzusammeln, müssen Sie auf jeden Fall Ihr Bestes für Kosen Rufu in Amerika tun.
Kosen was?
Katsu Kiyohara rang nach Worten. Jetzt wird es ernst, dachte sie. Ich werde Ihnen von Grund auf beibringen müssen, dass Glaube gleich tägliches Leben ist. Laut sagte sie.
Was?
Sie wissen nicht, was das ist? Es bedeutet, Menschen überall in diesem Land den Buddhismus des Daishonin zu lehren und sie dazu zu befähigen, glücklich zu werden. Das ist die Aufgabe, die sie alle haben.
Noch während sie sprach, fragte sich Katsu Kiyohara, wie sie diese Mitglieder anleiten sollte.
Katsu Kiyohara atmete tief durch und begann mit erneuter Entschlossenheit zu sprechen.
Offensichtlich hatten sie bis jetzt noch keine Gelegenheit, die Grundlagen dieses Glaubens kennenzulernen. Das ist nun einmal so. Hören Sie aber jetzt bitte gut zu. Die buddhistische Praxis besteht in der Ausübung für sich und der Ausübung für andere. Ausübung für sich bedeutet, Gongyo zu machen und Daimoku zu chanten. Ausübung für andere bedeutet, Menschen diesen Buddhismus zu lehren. Der Daishonin hat uns versprochen, dass wir einen Lebenszustand des allerhöchsten Glücks erreichen können, wenn wir den Glauben auf diese Weise ausüben. Wenn Sie das tun, wird nicht nur Ihr Mann eine Arbeit finden können, sondern auch Sie selbst werden einen Lebenszustand wie eine Königin erreichen, der es Ihnen gestattet, jederzeit, wann immer Sie wollen, nach Japan zu reisen.
Das ist unglaublich. Unmöglich. Der Raum war erfüllt von den skeptischen Stimmen der Mitglieder. In dem Augenblick schluchzte eine junge Frau auf, die bis dahin geschwiegen hatte.
Sie sagen, dass wir irgendwann Japan besuchen können, wann immer uns danach ist. Aber so lange kann ich nicht warten. Bitte, nehmen Sie mich mit. Ich halte es nicht mehr aus.
Dann brach sie in Tränen aus. Die Leiter an Shinichis Seite starrten die Frau verblüfft an. Doch Shinichis Augen strahlten. Er war nun am Ende seiner physischen Kraft und seine Begleiter wussten dies wohl. Shinichi zog sein Jackett aus und sagte leise, aber überzeugend, »Sie haben alle wirklich gelitten. Sie haben es schweigend ertragen. Es muss Zeiten gegeben haben, in denen sie nahe dran waren, aufzugeben. Es muss auch Zeiten gegeben haben, in denen sie das Gefühl hatten, der Tod würde die willkommene Erlösung bringen. Ich kann sehr gut verstehen, wie viel Schmerz und Trauer sie empfinden. Doch dieser Buddhismus hat die Kraft, ihr Leid in Glück zu verwandeln und die Tränen, die sie vergossen haben, in funkelnde Edelsteine des Glücks. Wer wegen seines Unglücks am meisten geweint hat, besitzt das Recht, am glücklichsten zu werden. Das Ziel meiner Reise in die Vereinigten Staaten ist, ihnen dabei zu helfen, dies zu verwirklichen. In Shinichi brannte eine Entschlossenheit, das barmherzige Licht des Buddhismus in die Dunkelheit der leidenden Menschen hineinleuchten zu lassen. Leidenschaft und Tatkraft strömten aus seinem ganzen Wesen und seine mitreißenden Worte berührten das Leben aller Anwesenden tief. Auf einmal wurde die Stimmung ganz anders. Getrieben von dem Willen, die Mitglieder zu ermutigen, fuhr Shinichi fort.
Ich bin sicher, dass Sie sich alle fragen, ob Sie durch diesen Glauben glücklich werden können. Habe ich recht?
Alle Frauen nickten zustimmend.